Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Oft wollen wir etwas vergleichen, zum Beispiel wenn wir verschiedene Maschinen haben oder Werkzeuge oder auch Materialien. Und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Messreihen vergleichen und die drei Fragen: Warum überhaupt vergleichen und dann auch noch mit Messreihen? Wie funktioniert der Vergleich mit Grafiken und welche Signifikanztests gibt es, mit denen wir Messreihen vergleichen können? Also fangen wir mal an. Warum vergleichen wir überhaupt Messreihen? Naja, typischerweise vergleichen wir etwas, weil wir versuchen, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu finden. Wenn wir das mit Messreihen machen, dann haben wir ein Interesse daran, irgendwas mit Zahlen zu machen. Das heißt, wir möchten gerne eine mehr oder weniger objektive Aussage zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden von etwas, was uns interessiert. Das heißt, ganz wichtig, wie immer am Anfang, als erstes müssen wir uns überlegen, was ist unser Ziel, was ist die Frage, die wir wirklich beantworten wollen mit den Messwerten, die wir schon haben oder mit den Messwerten, die wir noch aufnehmen werden. Was Messreihenvergleich nicht ist, ein Abgleich, ob Werte identisch sind. Denn wir erwarten Unterschiede. Also wir erwarten, dass in der Messreihe 1 andere Zahlenwerte drinstehen als in der Messreihe 2. Schon weil wir ja sowas wie Messunsicherheit haben. Das heißt, selbst wenn Messreihe 1 und Messreihe 2 identische Teile sind, die mehrfach gemessen worden sind, vielleicht mit dem gleichen Messmittel, mit dem gleichen Menschen, der es gemacht hat, eigentlich alles gleich. Und trotzdem gehen wir ja nicht davon aus, dass da identische Werte in diesen beiden Messreihen stehen. Wir erwarten also Unterschiede. Die spannende Frage ist jetzt, sind diese Unterschiede so groß, dass wir nicht mehr sagen können, das ist gleich? Oder sind diese Unterschiede klein genug, damit wir Gleichheit annehmen können? Typische Vergleichsfragen ist sowas wie, hat der Standort A dieselbe Ausschussrate wie der Standort B? Oder sind die Ergebnisse mit der alten und der neuen Maschine gleich genug? Ist wirklich identisch sind sie ja nicht, aber sind sie gleich genug? Oder auch die Frage, liefern zwei Messmittel vergleichbare Messwerte vom Durchmesser oder von einer Länge? Das sind typische Fragen und Ihre erste Aufgabe beim Messreihenvergleichen ist immer, die Frage präzise zu formulieren und sich zu überlegen, was genau will ich eigentlich vergleichen? Worauf kommt es mir an? Was ist das Ziel dieser Untersuchung? Wenn wir dann in das Vergleichen selber reingehen, nachdem wir uns die Frage oder das Ziel überlegt haben, dann haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir gucken uns das Ganze wirklich an mit Grafiken oder wir machen einen Signifikanztest. Wenn wir uns das Ganze mit Grafiken anschauen, dann werfen wir einen Blick auf die Messreihen und vergleichen zum Beispiel, ob die Ausdehnung, also die Streuung oder Spannweite ähnlich ist, ob die Lage ähnlich ist, ob die Werte also in einem ähnlichen Wertebereich liegen, ob es ähnlich viele Extremwerte gibt oder eben keine, ob die Verteilung ähnlich ist, ob es zum Beispiel Bereiche gibt, in denen sich mehr Messwerte befinden oder weniger Messwerte, ob es verschiedene Häufungsbereiche gibt und so weiter und so fort. Und damit uns das gut gelingt mit einer Grafik, sollte diese Grafik natürlich möglichst präzise und objektiv das widerspiegeln, was an Messwerten in den Messreihen ist. Und günstig ist es an der Stelle auch, dass wir eine Grafik haben, die keine besondere Annahme trifft, zum Beispiel an die Verteilung oder an die Symmetrie von Messwerten und so weiter. Das heißt also, möglichst unverfälscht das zu sehen, was wir in der Messreihe haben, das ist eine gute Grafik. Sie merken schon, ich betone, es gibt gute Grafiken, da wird es wohl auch schlechte Grafiken geben, dazu kommen wir gleich. Also was ist günstig? Zum Beispiel ein Punktediagramm heißt auch 1D-Streudiagramm oder eindimensionales Streudiagramm oder auch Einzelwertdiagramm. Jeder Messwert, der da ist, wird durch einen Punkt dargestellt und wir können uns anschauen, wie sich die Punkte verteilen, wie breit sie insgesamt auseinander liegen, wo besonders viele Punkte sind und wo weniger. Ebenfalls günstig, gerade um so die Grundstruktur schön erfassen zu können, sind Boxplots. Die zeigen dann nicht mehr die einzelnen Punkte im üblichen Standardfall. Boxplots bestehen halt aus einer Box und diese Box zeigt uns an, wo bestimmte Anteile, bestimmte Quantile von unseren Messwerten liegen. Na, die untere Boxgrenze sagt, unter diesem Wert liegt noch ein Viertel meiner Messwerte in der Messreihe. Wenn also die untere Boxgrenze bei 11,8 ist, dann weiß ich, 25% meiner Messwerte sind unter 11,8 und 75% sind also größer. Dann gibt es natürlich auch eine obere Boxgrenze. Das ist das 75%-Quantil, bedeutet also 75% der Werte sind kleiner, 25% der Werte sind größer. Und dann finden wir noch einen dritten Punkt, beziehungsweise eine dritte Linie in unserer Box. Das ist der Median. Median teilt unsere Messwerte in eine kleine Hälfte und eine große Hälfte. Das heißt, unterhalb von dieser Linie liegen 50% der Werte, die 50% kleinere Hälfte. Dann liegt natürlich darüber die 50% größere Hälfte. Gut, also so ein Boxplot hat verschiedene Kennzahlen, die er darstellt. Und wir können dann über den Vergleich dieser Boxen relativ einfach erkennen, sieht das ähnlich aus für verschiedene Messreihen. Das ist ein sehr robustes Mittel. Damit kann man jetzt nicht anfangen, kleinste Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu erkennen. Das große Ganze, das bildet ein Boxplot gut ab. Und er hat den Vorteil, da gibt es keine Annahme, das muss einer bestimmten Verteilung folgen oder es muss symmetrisch sein oder irgendwas anderes. Denn alle diese Kenngrößen, die im Boxplot verwendet werden, sind sogenannte robuste Kenngrößen. Das heißt, die sind auch unempfindlich gegenüber Extremwerten zum Beispiel. Also Boxplot ist gut. Punktediagramm ist auch gut. Und wenn wir jetzt einen Spezialfall haben bei unserem Messreihenvergleich, wenn wir also zum Beispiel gucken, ob zwei Messmittel gleich messen, also die gleiche Messergebnisse liefern, dann können wir dafür natürlich auch noch ein Streudiagramm nehmen, wo die Werte dann gegeneinander abgetragen werden. Und dann sehen wir zum Beispiel, das eine Messmittel gibt einen Wert von 8,6 aus und das andere sagt, das ist 8,55. Je besser das übereinstimmt, je ähnlicher die Messergebnisse sind für ein und dasselbe Teil, desto eher erwarten wir natürlich da eine Ideallinie, die zeigt, dass diese beiden Messwerte sehr gut übereinstimmen. Natürlich mit ein bisschen Streuung ist ja immer dabei. Aber im guten, im günstigen Fall, wenn beide Messmittel das gleiche machen, sollte das Ganze eine Linie geben. Gut, soweit zu den günstigen Grafiken. Was ist ungünstig? Und wenn Sie schon die ein oder andere Folge gehört haben, dann ahnen Sie es wahrscheinlich schon. Es ist das klassische Histogramm, was aus verschiedenen Gründen einfach ungünstig ist, wenn wir Messreihen vergleichen wollen. Ja, ich weiß, das ist eine bekannte Grafik und man denkt immer, wir gucken da drauf, dann wissen wir das und alles ist schön. Ist leider nicht so. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstmal, wenn Sie mehr als zwei Messreihen miteinander vergleichen wollen, 3, 5, 10, dann wird das mit so einem Histogramm oder mit verschiedenen Histogrammen sehr schnell unübersichtlich. Es wird schwierig, da zu gucken, ist das jetzt wirklich noch gleich oder ist das unterschiedlich? Es ist einfach schwer greifbar. Und, habe ich auch schon ganz oft gesagt, die Anzahl der Balken ist nicht festgelegt. Wenn Sie mehr oder weniger Balken nehmen oder die Balkengrenzen verschieben, dann sehen die Histogramme auf einmal anders aus. Müssen Sie mir nicht glauben, Sie dürfen einfach gerne in die Shownotes gucken. Da habe ich Ihnen ein kleines PDF verlinkt, wo 10 Messreihen miteinander verglichen werden. Sie finden darin auch den Link zu den Messwerten, können Sie gerne selber mit ausprobieren, wo Sie denken, da kann man das besonders gut oder weniger gut sehen, wenn man grafisch Messreihen vergleicht. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen oder uns noch einen anderen Punkt angucken, dann sind wir bei den Tests, bei den Signifikanztests. Also wo es dann auch wirklich um die Frage geht, haben wir hier einen nachweisbaren, einen signifikanten Unterschied oder ist es wirklich gleich? Sie merken schon, die Wörter waren jetzt ein bisschen unterschiedlich. das hat auch einen wichtigen Grund, denn sowas wie signifikante Gleichheit gibt es nicht. Und wenn Sie das nochmal nachhören wollen, in der Folge 6 geht es um Signifikanz, da sehr ausführlich, warum das eine geht und das andere nicht. Hier gucken wir jetzt einfach erstmal auf die Messreihenvergleiche und die Signifikanztests, die wir dafür verwenden können. Erstmal vorweg, den Vergleich gibt es gar nicht. Das, was in Signifikanztests verglichen wird, sind bestimmte ausgewählte Kennzahlen. Das heißt, es wird nicht die Messreihe als solches, als Ganzes genommen und mit einer anderen Messreihe verglichen, sondern es werden Kennzahlen genommen. Zum Beispiel für die Lage, Mittelwert oder Median, für die Streuung, Standardabweichung, Varianzen oder wenn wir zum Beispiel verschiedene Verteilungen miteinander vergleichen, dann werden die Kennzahlen der Verteilung verglichen. Zum Beispiel Form- oder Ausfallsteilheit bei der Weibull-Verteilung. Auch dafür gibt es Testverfahren. Wenn ich zeigen möchte, dass etwas gleich genug ist, dann gibt es dafür den Äquivalenztest. Das klingt ja erstmal toll. Tatsächlich ist es so, dass der auch toll ist. Allerdings nur in einem ganz kleinen Bereich anwendbar, denn dieser Äquivalenztest ist ein Vergleich von Mittelwerten. Das heißt, die Kennzahl, die da eine Rolle spielt, ist der Mittelwert. Ich kann also Lagen vergleichen. Und dann prüfen mit diesem Äquivalenztest, ob diese Mittelwerte gleich genug sind, beziehungsweise ob sie äquivalent sind. Was dafür benötigt wird, ist auf jeden Fall eine Vorgabe, ab welchem Abstand oder bis zu welchem Abstand diese Mittelwerte als gleich genug aus technischer Sicht zu sehen sind. Wenn wir also beim Durchmesser sind und sagen, ja, ein Unterschied im Mittelwert von 5000stel oder 5 Mikrometer, das ist für uns gleich genug, dann wären eben diese 5 Mikrometer unsere Äquivalenzgrenze, meistens zu beiden Seiten. Es ist ein Mittelwerttest und vielleicht wissen Sie schon, Mittelwerttests sind ganz oft T-Tests. Also der klassische T-Test macht immer irgendwas mit Mittelwerten. Beim Äquivalenztest haben wir die einzige Situation, in der wir Gleichheit oder Äquivalenz nachweisen. In den, ich nenne sie jetzt mal normalen Tests, also die, die häufiger mal vorkommen, da geht es darum, Unterschiede nachzuweisen. Ja? Das heißt also, wir gucken dann, ist etwas signifikant kleiner oder auch signifikant größer? Das ist die Idee von sogenannten einseitigen oder gerichteten Hypothesen, wenn ich mich nur in eine Richtung absichern will. Ja, klassischerweise sowas wie Ausschussrate darf nicht über 5,7% liegen. Und die andere Art der Hypothese testet dann, ob etwas ungleich ist. Also ob etwas anders ist, ob es Unterschiede gibt. Egal, ob es größer oder kleiner ist, da geht es nur darum, ob es anders ist. Das ist dann die sogenannte zweiseitige Hypothese. Auch hier nochmal Hinweis auf die Folge 6 mit der Signifikanz. Und ganz, ganz wichtig, statistische Signifikanz ist niemals technische Relevanz. Sie müssen immer beides bewerten. Ja, ist doof, ist aber so. Wird auch nie anders werden. Beim Äquivalenztest haben Sie diese technische Relevanz durch die Äquivalenzgrenze eingebaut. Bei allen anderen Tests müssen Sie sich hinterher fragen, wenn Sie zum Beispiel einen P-Wert haben, was genau sagt mir das jetzt? Ist das jetzt etwas, was für uns aus technischer Sicht auch relevant ist oder haben wir einfach nur einen Zufallsfund gemacht? Was sind denn jetzt häufig verwendete Tests? Einen habe ich schon genannt, T-Tests. Also das ist eine ganz große Sammlung von verschiedenen Tests, wo es um den Mittelwert geht. Für eine Reihe, für verschiedene Reihen und so weiter und so fort. Da werden Mittelwerte verglichen. Und wenn wir jetzt keinen Mittelwert nehmen, sondern ein Median, dann sind wir beim Mann-Whitney-Test oder beim Kruskal-Wallis-Test. Wenn wir Streuung vergleichen oder auch Dispersion, gibt ja ganz tolle Namen, die man hier durchaus finden kann. Also Dispersionstests oder Streuungstests sind das Gleiche. F-Test gehört dazu, der Bartlett-Test, der Levine-Test. Und wenn wir Verteilungsparameter vergleichen, Ausfallsteilheit von der Weibull-Verteilung hatte ich eben ja schon mal genannt, dann ist zum Beispiel ein sogenannter Likelihood-Ratio-Test dafür geeignet. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was um alles in der Welt soll das sein, habe ich noch nie gehört, schauen Sie einfach in die Shownotes, da habe ich was verlinkt, wo das so ein bisschen genauer aufgedröselt wird, was jetzt ein Likelihood-Ratio-Test ist und warum der so schön ist, weil der sehr flexibel ist und man ganz viele verschiedene Sachen damit machen kann. Unter anderem eben Verteilungsparameter testen. Da, wo es jetzt keinen einzelnen Test gibt, das ist beim Thema Methodenvergleich, das ist ein bisschen umfangreicher. Also wenn wir uns damit beschäftigen, wann sind zwei Messmethoden gleich genug? Dazu mache ich irgendwann mal eine eigene Folge, wo ich das dann ein bisschen ausführlicher erklären kann. Also hier nur der Vollständigkeit halber, es gibt keinen einzelnen Test, mit dem man auf Gleichheit von zwei Methoden testen kann. Das heißt, wenn Sie Messreihen vergleichen wollen, dann müssen Sie als allererstes ganz präzise vorgeben, was denn eigentlich verglichen werden soll. Na, typischerweise, wenn Sie Grafiken anschauen, dann geht es meistens eher um das allgemeine Aussehen. Da kann man natürlich auch die Lage oder die Streuung vergleichen, aber da haben wir so eher einen Gesamteindruck. Und bei den Tests schauen wir eher auf bestimmte Kennzahlen, die wir dann auswählen. Und natürlich kann man auch mehr als einen Test rechnen. Ganz wichtig, damit Sie da eine gute Auswahl treffen, sowohl bei den Grafiken als auch bei den Testverfahren, ist natürlich immer die Frage, die dahinter steht oder das Ziel, was Sie mit Ihrem Messreihenvergleich haben. Ich wünsche Ihnen viele interessante Erkenntnisse beim Vergleich von Messreihen. Und in der nächsten Folge gucken wir dann in ein anderes Thema rein. Da wird es darum gehen, wie wir simulieren können mit Bootstrap und Jackknife und Monte Carlo. Sie sehen schon wieder tolle neue Begriffe. Reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dem Vergleichen von Messreihen. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.